ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Anna Korwis am Mikrofon. Schönen guten Abend. Es war ein mutmaßlich linksextremistischer Terroranschlag, der Anfang Januar zum größten Stromausfall der Berliner Nachkriegsgeschichte geführt hat. Mehr als 100.000 Menschen im Südwesten der Stadt waren mitten im Winter ohne Strom. Welche Lehren lassen sich daraus ziehen? Diese Frage sollte eine Expertenkommission im Auftrag des Senats beantworten. Jetzt hat sie ihren 50-seitigen Bericht vorgestellt und RBB24-Landespolitik-Reporterin Pauline Pieper hat die Ergebnisse.
Am Ende sei es glimpflich ausgegangen für Berlin, sagen die Experten. Beim mehrtägigen Stromausfall im Berliner Südwesten seien keine Personen zu Schaden gekommen. Aber der Stromausfall habe viele Schwachstellen beim Schutz der kritischen Infrastruktur offengelegt, sagt Kommissionsmitglied und ehemaliger Brigadegeneral Uwe Nerger.
Dieser Stromausfall führte Berlin hart an die Belastungsgrenze.
Denn es habe kritische Engpässe bei der Versorgung mit Notstrom und Treibstoff gegeben. Vulnerable Gruppen, etwa in Pflegeheimen, seien mangels einer zentralen Datenbank nicht erreichbar gewesen. Auch die Information der Bevölkerung sei mangelhaft gewesen. Die Stadt müsse resilienter werden. Dafür haben die Experten zahlreiche Empfehlungen formuliert. Eine der wichtigsten Forderungen laut Kommissionsmitglied Sigrid Nikuta:
Üben, üben, üben. Die einzelnen möglichen Situationen in Lagebildern üben, in Krisenübungen üben.
3 Dutzend Katastrophenschutzbehörden gibt es in Berlin. Sie alle müssten gemeinsam den Ernstfall proben. Außerdem müsse das zentrale Lage- und Krisenzentrum ausgebaut werden, sodass alle Krisenstäbe an einem Ort zusammenkommen könnten. Insgesamt den Überblick behalten soll ein neuer Staatssekretär in der Senatskanzlei, der Chief Resilience Officer. Die Einsatzleitung bliebe in der Senatsinnenverwaltung, sagt Uwe Nerger. Es sei aber deutlich geworden,
dass wir darüber hinaus eine Institution brauchen, die ressortübergreifend schaut, welches die nächstmöglichen Bedrohungsszenarien überhaupt sein können.
Die Kommission setzt das Ziel, dass alle im Krisenfall betroffenen Akteure bis spätestens 2029 in die Lage versetzt werden müssen, ihre Kernfunktionen für 10 Tage aufrechtzuerhalten. Dafür müsse man viel Geld investieren, betont der regierende Bürgermeister Kai Wegner.
Wir werden in den nächsten Jahren, und ich sage kurzfristig, auch im Haushalt umsteuern müssen. Wir müssen andere Prioritäten setzen, wenn wir uns noch stärker für den Katastrophenfall aufstellen wollen.
Die Vorschläge der Expertenkommission belaufen sich laut Innensenatorin Iris Spranger auf einen 3-stelligen Millionenbetrag. Dafür brauche es mehr finanzielle Unterstützung durch den Bund. Das Wichtigste ist aus Sicht der Expertenkommission, dass die ganze Stadtbevölkerung sich auf Katastrophenfälle vorbereitet. Jeder Einzelne müsse sich etwa mit Vorräten auf einen möglichen Ernstfall vorbereiten.
Auch das also eine Empfehlung der Expertenkommission Resilienz, Landespolitikreporterin Pauline Pieper berichtete. Der Vorwurf wiegt schwer, ist kaum vorstellbar. Mord in 15 Fällen. Schon fast ein Jahr lang läuft vor dem Berliner Landgericht der Prozess gegen einen Palliativarzt, der Patienten getötet haben soll. Jetzt geht zumindest das erste Verfahren gegen den Mann allmählich zu Ende. Heute haben seine Verteidiger ihre Plädoyers gehalten und auch der Angeklagte selbst hat sich noch einmal geäußert. Unser Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet.
Dr. M. will man schon gern als Monster sehen, provozierte die Verteidigung bei ihrem Plädoyer 2 Tage vor dem Urteilsspruch gegen den Arzt und mutmaßlichen Serienmörder. Dabei habe M. von seinen schätzungsweise 10.000 Patienten insgesamt nicht alle getötet, hieß es weiter. Zumindest bei 11 der Angeklagten 15 Patienten, Morden an schwerkranken Menschen, sei mit einer Verurteilung wegen heimtückischen Mordes zu rechnen, so die beiden Verteidiger. Aber es sei nicht nachgewiesen, dass die Taten aus niedrigen Beweggründen geschehen seien. Ebenso eine besondere Schwere der Schuld sei nicht erwiesen und eine Sicherungsverwahrung sei ebenso nicht nach der Haftverbüßung auszusprechen. Beides war von der Staatsanwaltschaft in den angeklagten 15 Mordfällen beantragt worden. Die Verteidigung sprach von 25 Jahren, die Johannes M. wohl im Gefängnis mindestens verbringen werde. Lebenslang bedeutet lebenslang, so seine Verteidigerin. Es ist ausgeschlossen, dass er jemals wieder als Arzt arbeitet, so die Verteidigung wörtlich. Rechtsanwalt André Mors vertritt im Prozess die Familie der jüngsten 25-jährigen Patientin, die vom angeklagten Palliativarzt ermordet worden sein soll. Neben Unverständnis über das Teilgeständnis des angeklagten Arztes betreffend aus seiner Sicht fehlender Verantwortungsübernahme und Kritik an den letzten Worten des Angeklagten heute, spricht Nebenklagevertreter Mors auch von etwas Positiven.
Beeindruckt hat mich allerdings sein letztes Wort. Da habe ich zum ersten Mal von ihm persönlich eine Regung wahrgenommen, die vielleicht angemessen auf das Leid der Angehörigen reagiert.
Ich beginne gerade es zu begreifen, so Palliativarzt M. in seinen letzten Worten. Ich habe Menschen, die mir anvertraut waren, getötet. Es wird in weiteren 76 Fällen ermittelt gegen M., der seine Patientin regelrecht totgespritzt haben soll. Ein zweiter Prozess gegen Palliativarzt M. wird nach Abschluss der Ermittlungen noch terminiert.
Der erste Prozess aber endet jetzt. Sein Urteil will das Landgericht am Mittwoch verkünden. Ulf Morling war das. Waren Sie kürzlich mal am Hauptbahnhof in Cottbus? Da kann man gerade förmlich zusehen, wie die zweite, größere Halle des ICE im Standhaltungswerks entsteht. Den Stand der Bauarbeiten haben sich heute Projektbeteiligte sowie Vertreter aus Politik und Wirtschaft vor Ort angeschaut. Mit dabei war auch unsere rbb24-Reporterin Josephine Jahn.
Sowohl auf dem Außengelände als auch innerhalb der Halle 1 wird sicht- und hörbar gearbeitet. Und man befinde sich im Zeitplan, heißt es von der Deutschen Bahn. Während in der bereits fertigen Halle 2 seit gut zwei Jahren ICE 4 sich Instandhaltungsarbeiten unterziehen können, soll dies in der noch größeren Halle 1 ab Februar 2027 möglich sein. Was bis dahin noch zu tun ist, sagt Michael Petersen, DB-Vorstand Personenfernverkehr.
Wir brauchen den Innenausbau der Halle, der muss vervollständigt werden. Wir gehen momentan davon aus, dass wir die eine Hallenhälfte im August werden in Betrieb nehmen können und die zweite Hallenhälfte muss dann noch mit der entsprechenden Technik, mit den Dacharbeitsbühnen etc. ausgestattet werden. Die Lackierhalle muss fertig werden. Aber wir sind momentan guten Mutes, dass es bis Ende des Jahres baulich alles fertiggestellt sein wird.
Im Zuge des Treffens der sogenannten Taskforce habe man heute auch über den zweigleisigen Ausbau der Strecke zwischen Lübbenau und Cottbus gesprochen, so Petersen weiter.
Das wird jetzt ab Dezember 26 angegangen und im Dezember 27 wird dann diese zweigleisige Strecke in Betrieb genommen, wodurch dann ein Halbstundentakt Cottbus-Berlin möglich wird.
Und damit ein Heranrücken der Lausitz an die Hauptstadt. Während man vor ein paar Jahren noch darum habe bangen müssen, ob der Bahnstandort Cottbus überhaupt erhalten bleiben könne, erfahre man jetzt eine Revitalisierung, so Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Er freue sich darüber, dass die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg ihren Teil dazu beitrage.
Ich finde es sehr schön, dass die BTU sich auf den Weg gemacht hat und wir heute so viel Bahn in der Brandenburgischen Technischen Universität hier in Cottbus haben wie noch nie. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen auch dafür, dass wir aus der Region unsere Fachkräfte hier selber rekrutieren wollen und rekrutieren können.
Ab dem Wintersemester 2026/27 will die Uni den Studiengang Bauingenieurwesen um Schwerpunkte in der Schieneninfrastruktur ergänzen, um möglichst noch mehr Fachkräfte direkt vor Ort auszubilden.
Insgesamt 1200 neue Industriearbeitsplätze sollen hier geschaffen werden, am ICE-Instandhaltungswerk in Cottbus. rbb24-Reporterin Josephine Jahn hat sich das angeschaut. Mitten in Berlin-Neukölln, in der Nähe des Bahnhofs Hermannstraße, da gibt es einen Wald, den Emmauswald. Groß ist er nicht, er hat nur etwa die Fläche von 5 bis 6 Fußballfeldern. Aber seinen Nachbarn ist er wichtig, vor allem Kindern, die in der Nähe in die Schule gehen. Und deswegen haben sie heute auch protestiert. Denn da, wo jetzt noch Bäume stehen, sollen Wohnungen gebaut werden. rbb24-Reporterin Helena Dähler über den Zankapfel der Bezirks- und Landespolitik und über den Protest.
Rund 100 Schulkinder tanzen auf einer Wiese direkt vor dem Wald eine eingeübte Choreografie. Halt, das ist unser Wald, steht auf bunten, gebastelten Plakaten. Und ertönt aus einem großen schwarzen Lautsprecher, der auf der wilden, hellgrünen Wiese steht. Viele der Kinder tragen selbstgebastelte Tiermasken. Hasen, Schmetterlinge, Füchse, Dachse, sie alle wissen genau, warum der Emmauswald erhalten bleiben soll.
Immer wenn es draußen in der Stadt und in den Schulen ganz heiß ist, ist im Wald sehr schön frisch. Die machen uns Sauerstoff und wenn es richtig heiß ist, machen die auch 10 Grad weniger. Ich bin auch ziemlich wütend, weil ich lebe hier und wir spielen da drin und sonst gibt es keinen so großen Wald in Neukölln.
Ursprünglich war der Bezirk für die Bebauungspläne zuständig. Eine Mehrheit für die Bebauung kam in der Neuköllner Bezirksverordnetenversammlung aber nicht zustande. Daraufhin hat die Senatsverwaltung die Pläne in die Hand genommen. Der grünen Bezirksstadtrat Jochen Biedermann bedauert diese Entscheidung.
Das ist ein komisches Gefühl natürlich, weil ich finde, Entscheidungen sollten da getroffen werden, wo sie auch die Menschen betreffen. Und das, dem ist ja auch im Bezirk eine lange Diskussion vorausgegangen. Jeder sagt hier, dass wir bezahlbare Wohnungen brauchen. Aber die Frage, ob das die richtige Antwort ist, das haben viele mit Nein beantwortet. Und das kann ich auch sehr gut verstehen.
Rund 600 Wohnungen will das Immobilienunternehmen Buwog auf der Waldfläche und auf der benachbarten Brache bauen. Wie die Pressestelle der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung mitteilt, wurde der Bebauungsplan überarbeitet, sodass rund die Hälfte der Waldfläche bestehen bleiben soll. Man wolle auch einen Fokus legen auf die Erhaltung der besonders alten Bäume. Bei der Aktion der Schulkinder schaut auch Susanne Koch zu. Sie ist Ärztin in der Charité und forscht zu gesundheitlichen Auswirkungen von Hitze. Sie sagt, in dicht besiedelten Gebieten wie Neukölln werden solche Waldinseln besonders gebraucht.
Das ist gerade für die Gesundheit der Menschen hier in dem Bereich wirklich wichtig. So. Und da kann man eben keinen Ausgleich schaffen, indem man irgendwo neue Straßenbäume pflanzt, bis die sozusagen die gleichen Effekt haben hinsichtlich Luftqualität oder Hitzeschutz. Brauchen die mal 50 Jahre und sie müssten halt auch erstmal einen Wald bilden. Das kriegen sie so schnell nicht aufgebaut.
Im Wald leben auch viele geschützte Arten, darunter Greif- und Singvögel, 5 Fledermausarten sowie seltene Heuschrecken. Diese Arten spielen bei der Neubewertung der Bebauungspläne wohl eine wichtige Rolle. Ob und wann nun ein Teil des Emmauswaldes abgeholzt werden soll, ist aber noch nicht klar.
Helena Dähler war das über die geplante Bebauung eines Waldstücks in Neukölln. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Anna Korwis.
Und für einen Blick über den Berliner und Brandenburger Tellerrand haben wir folgenden Podcast-Tipp. China. Geheimnisvoll, mächtig, oft unverstanden. Im Podcast Welt macht China werfen ARD-Experten und Expertinnen einen tiefen Blick auf das Land der Mitte. Wie ticken die Menschen dort? Welche großen Themen beschäftigen sie? Und was hat das eigentlich alles mit uns, mit Deutschland zu tun? Analysen, Hintergründe, ungehörte Geschichten. Welt macht China. Zu hören auch in der ARD Sounds App.